Wir wollen stilleweg nun beten. Herr, wir danken dir für diesen Sonntag. Und Herr, wir danken dir, dass du uns jetzt hierher geführt hast. Dass du uns die Kraft gegeben, die Gesundheit. Solche Räume und solche Freiheit. Als ob das selbstverständlich wäre. So loben wir zuerst deinen großen Namen. Beten dich an. Und wir bitten dich, dass du uns reinigst von dem, was uns hindert, dein Wort zu hören. Nimm alles weg, was uns jetzt wegziehen soll von deinem Wort. Gib uns offene Ohren und gib uns vor allem ein offenes Herz. Amen. Ich grüße Sie alle zu dieser mittagsschlafenden Stunde. Und I had a dream. Ich hatte einen Traum, das ist ja modern, man muss ja heute Träume haben. Schlimm ist bloß, wenn man sie echt auslegt. Aber ich hatte so einen Traum und ich, vielleicht war es ein Wachtraum oder ein Tagtraum, spielt auch überhaupt keine Rolle. Auf jeden Fall war ich im Himmel. Und dort, in einem großen, herrlichen Saal, viel schöner noch und viel größer als der hier, obwohl das hier schon im Eidlingen fast wie im Himmel ist. So mit den verschiedenen Rängen und Polstern. Und ich fragte, voll war er besetzt. Und ich fragte denn, wer denn in den Himmel gekommen ist, wer denn in diesem Saal ist, wer denn ganz hinten da oben auf der Empore noch Platz bekommen habe, auf den Notsitzen, den billigsten Plätzen, wer denn dort überhaupt hineingekommen sei. Und dieser mir unbekannte Begleiter sagt, ach, das sind ein paar landeskirchliche Pfarrer, die es gerade noch geschafft haben. Ich dachte, nicht schlecht, ein paar Sitze waren noch frei. Aber dann sagte ich, wer sitzt denn hinten im dritten Rang, so auf ganz ordentlichen Plätzen? Ach, sagte der Begleiter, wenn Sie, das sind die Altpietisten, das sind die Breitgitzer und Thaner, die sitzen da im dritten Rang. Ja, und dann sagte ich, und im zweiten Rang, weiter vorne so, mittendrin, ach, das sind die Süddeutschen und die lieben Zeller sind das. Auch einige Erzähler dabei. Ich sagte, nicht schlecht. Tolle Plätze im Himmel. Und dann sage ich, aber du, wer sitzt denn ganz vorne? Dort auf den teuersten Plätzen, auf den roten Polstern. Wer ist denn das? Und dann sagte er, das sind die Eidlinger. Verstehen Sie? Ja. Ja, so ist es. Verstehen Sie? Und so dachte ich, so wird's einmal sein. Wenn Gott mir einen Notsitz schenkt, dann sehe ich die Eidlinger vorne und denke, die haben's verdient, die haben's verdient. Und so grüße ich Sie, dass Sie heute schon dazugehören und sich wieder aufgemacht an diesem Nachmittag. Ich habe einen ernsten Text jetzt in dieser Passionszeit und den möchte ich jetzt zu Beginn lesen. Und zwar steht er im zweiten Korintherbrief im ersten Kapitel. Nachdem Paulus seinen Lob ausgesprochen hat, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Gott allen Trostes, der uns tröstet in unserer Trübsal, der beginnt dann gleich mit einem Abschnitt, der oft ausgelegt wurde und der nie ganz transparent geworden ist. Und auch ich mich nicht in der Lage sehe, ihn letztlich zu durchschauen. Aber ich möchte darüber reden. Ab Vers 8 heißt es, wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen. Ich war vorgestern auf einer Sitzung im Deutschen Bibelgesellschaft und da geht es um neue Bibelausgaben und dort soll auch in bestimmten Ausgaben dann eben Brüder ersetzt werden, nicht ersetzt werden, aber ergänzt werden durch liebe Schwestern, als ob das nicht selbstverständlich wäre, dass natürlich unter Brüdern auch die Schwestern gemeint sind. Aber mögen Sie es tun. So wollen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Wenn im Leben, liebe Freunde, die Belastungen kommen, so etwa wie bei Marie Durand, sie ist mir wieder eingefallen. Eine für mich ganz große Frau und großes Vorbild. Jene Französin damals, die sich um ihres Glaubens willen hat einsperren lassen. Sie hätte nur sagen müssen, dass sie nicht öffentlich von diesem Herrn redet. Selber hätte sie daran glauben und zu diesem Gott beten können. Wenn sie das unterschrieben hätte, dann wäre sie frei gewesen. Sie unterschrieb nicht. Und so rückte sie ein in den berühmten Turm von Egmont. Eingesperrt. 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre, 38 Jahre im Turm, um ihres Glaubens willen. Jeden Donnerstag erschien der Kommandant, hielt ihr die Hand hin und sie hätte nur einschlagen müssen, nämlich zu dem Bekenntnis, nichts zu diesem Christus zu sagen. Und sie schlug nicht ein. Sie sah diese Hand. Aber sie sah neben dieser Hand eine viel größere und gewaltigere und stärkere Hand, nämlich die Hand ihres Gottes. Und in diese Hand schlug sie ein und sagte immer, Seigneur, à votre disposition, Herr, ganz zu deiner Verfügung. Und wenn du willst, dass ich noch länger im Turm bin, à votre disposition, ganz zu deiner Verfügung. Und wenn du willst, dass ich hier im Turm sterbe, à votre disposition, ganz zu deiner Verfügung. Herr, zu deiner Verfügung will ich bleiben. Im Turm zu sein. Wissen Sie, immer sagen zu können, so wie diese Frau. À votre disposition, Seigneur. Ganz zu deiner Verfügung. Herr, und wenn ich meinen Beruf nicht mehr weitermachen kann. À votre disposition, Seigneur. Und wenn ich meinen Weg, Lebensweg allein gehen muss, auch wenn mir es unheimlich schwer fällt, einsam diesen Weg zu gehen, ganz zu deiner Verfügung, Herr. Herr, und wenn du mich durch eine Krankheit aus diesem Leben nimmst, à votre disposition, Seigneur, Herr, ganz zu deiner Verfügung. Nur die Frage bleibt, warum eigentlich diese Belastung? Warum eigentlich dieser Druck im Leben? Warum? Mir ist in diesen Wochen auch wieder Anne Frank eingefallen. In diesen Tagen, 50 Jahre nach dem Kriegsschluss, wird jetzt gerade wieder viel von ihr berichtet. Jenem jungen Mädchen in Amsterdam mit ihren Eltern lebend, jüdische Familie und deshalb verfolgt. Und schließlich, um der Gefangenschaft zu entkommen, wurde in einem Geschäftshaus das Dach ausgebaut. Und dort wurden sie versteckt. Und dort lebte sie mit ihren Eltern und anderen jüdischen Leuten. Und sie schrieb dort in ihr berühmt, bekannt gewordenes Tagebuch, das Leben ist schön, aber ich bin eingesperrt wie der Vogel im Käfig. Das Versteck wurde dann doch entdeckt. Diese Leute wurden herausgezogen und dieses Mädchen ist verstollen, wahrscheinlich ermordet. Und man fragt sich wieder, warum diese Belastung? Warum eigentlich dieser Druck? Ein drittes Beispiel. Vor 3,5 Wochen bin ich ihm begegnet. Und zwar drüben in Brasilien. Ich war dort eingeladen zu Diensten. Die Brasilianer haben ja uns einiges nachgemacht. Der Missionar Lodemar Schlemper, der hat in Liebenzell studiert. Und die Kindermissionarin Waltraud Müller, die war hier auf dieser Schule. Sie spricht viel von Eitlingen. Sie hat hier eigentlich alles gelernt, was sie dort drüben braucht. Noch heute wird sie unterstützt von diesem Hause. Und sie sagt, ich soll auch herzliche Grüße überbringen, was ich hier auch tue. Sie habe hier unendlich viel gelernt. Sie hat hier Altes Testament, Neues Testament, Dogmatik, Pädagogik und vor allem habe sie hier auch das Putzen gelernt. Und die ganze Kinderarbeit dort ist nach hiesigem Muskeln und eins haben sie abgeschaut, nämlich die Jugendtreffen. So wie das große Eidlinger Jugendtreffen oder das Liebenzeller oder der Brüderbund. Und sie machen es nicht über Pfingsten, sondern sie machen es über ganz schwierige Tage für sie, nämlich über den dort ganz verrückten und schlimmen Karneval von Rio. In dieser heißesten Zeit des Jahres rufen sie in ein Heim nach Mato Brito, ungefähr eine Flugstunde von São Paulo. Und dort in einem herrlichen Gelände, ganz ähnlich wie hier, laden sie ein zu einem Jugendkongress. Und die jungen Leute kommen. Nicht wie hier aus dem Umkreis von 50, 100 oder 150 Kilometer, sondern dort müssen sie viel weiter reisen. 700, 900, 1200 Kilometer. Mit dem Bus fahren sie eine Nacht, einen ganzen Tag und dann kommen sie dort an. Fröhlich, so wie Brasilianer fröhlich sein können. Und dann ein Programm. Morgens um 8 Uhr Bibelarbeit bis 9:30 Bibelarbeiten, die ich halten durfte, natürlich mit Übersetzung. Dann Sport von 10 bis 1 in der großen Hitze von 38 bis 40 Grad, Fußball und Volleyball. Nachmittagsseminar von 3 bis 6 und nach dem Nachtessen Evangelisation von 8 bis 10 und von 10:30 abends bis 11:30 Singen und Lobpreis. Um 12 Tagesschluss, um 6 aufstehen und dann geht es weiter. Und dort einer dieser jungen Leute, einer von vielen, von Hunderten wahrscheinlich, von 100.000 Brasilien, Elias hat er geheißen. Er ist 14 Jahre alt. Er stammt von einem Colono, einem einfachen Landbauern. Und dort hat er keine Möglichkeit, weiterführende Schulen zu besuchen. Er hat auch das Geld nicht. Die kosten ja alle Geld, die 8. bis 12. Klasse zu machen. Und so hat er die Chance bekommen, in diesem Heim beim Gärtner zu arbeiten. Und so arbeitet er, so wie hunderttausende junge Leute von 12, 13 oder 14 Jahren, morgens von 7 bis 12 mit der Feusa, mit der Sichel, mit der Hacke, der Hitze. Von 2:30 bis 5 arbeitet er wieder. Und dann duscht er sich, zieht sich um, fährt mit dem Bus in die Schule und jeden Abend von 7 bis 11 Uhr geht er zur Schule, kommt um 11:30 zurück und beginnt morgens wieder mit der Arbeit und ist überglücklich, dass er es machen kann. Ein paar Sandalen, 2 T-Shirts, das ist alles, was er besitzt. Er ist einer der Glücklichen, der dies so tun kann. Viele Schüler gehen nur abends in die Schule. Und trotzdem fragt man sich, wenn ich vor diesem jungen Mann gestanden bin, warum eigentlich bei dem diese Belastung? Warum eigentlich dieser Druck? Liebe Freunde, eine Frage, die auch viele von uns bewegt. Warum eigentlich die Belastung in meinem Leben? Warum eigentlich dieser Druck in meinem Leben? Herr, warum? Zu viel Fragen. Herr, warum dies eigentlich? Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort. Auf dieses Warum gibt es kein eindeutiges Darum. Im Römerbrief steht, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Aber ein ganz wichtiger Aspekt zu diesem großen und schweren und oft undurchsichtigen Problem ist mir bei der Lektüre dieses vorhin verlesenen Briefabschnittes aufgegangen. Und ich möchte Ihnen diesen Aspekt jetzt an diesem Nachmittag etwas entfalten. Aber bevor ich das tue, lassen Sie uns doch noch einfach einmal ein Lied miteinander singen. Einmal, weil ich so gerne singe und weil ich es schön finde, eine so große Gemeinde mit einem Klavier singen zu hören. Vielleicht hilft's einigen, besser noch einmal aufzuwachen. 133. Lassen Sie uns doch singen. 133. Vielleicht können junge Leute auch aufstehen. Es macht's noch frischer. Ja? Schön. Dankeschön. Sie alle wissen ja, was ein Test ist. Ein Test prüft die Qualität. Ein Test deckt den Bluff auf. Ein Test unterscheidet zwischen Sein und Schein. Ohne Test läuft heute überhaupt nichts mehr. Und deshalb wird auch alles getestet, vom Bügeleisen bis zum Jumbojet. Übrigens, auch der Mensch. Das Leben ist eine endlos Kette von Tests geworden. Kaum ist der Winzling geboren, kaum hat der Vater die Luftsprünge gemacht, da wird das Kind zum ersten zum Abgartest gebracht. Reflexe, Atmung, Herzschlag, alles muss stimmen. Und glückselig die Mutter, glückselig der Vater, wenn das Kind die Höchstpunktzahl 10 erreicht. Kerngesund. Aber dann ist es nicht erledigt. Dann geht es weiter. Väter und Mütter unter uns, die kennen das. Dann kommt das Untersuchungsheft. U2 bis U10 in den nächsten Jahren. Ständige Untersuchungen. Und wehe, wenn hier Negativmerkmale auftreten, dann muss es sofort zu weiteren Tests gebracht werden. Und mit 5 oder dann 6 wird es zum Schultest gebracht. Mediziner und Pädagogen prüfen, ob denn das Kind schulreif sei. Wohl dem Kind, das diesen Test nicht besteht und ein stressfreies, schulfreies Jahr hinzugesetzt bekommt. Aber dann geht es los bei der Aufnahme in die Schule. Mathe-Test und Deutsch-Test und Bio-Test und Englisch-Test. 10 Jahre, 13 Jahre lang. Und wer dann auf die Idee kommt oder jenen Traum träumt, mit der Reifeprüfung, diesem letzten großen, gewaltigen Test, sei die leidvolle Testserie zu Ende, der täuscht sich gewaltig. Da geht's ja erst los. Da kommt der Sehtest für die Fahrprüfung. Dann kommt der Eignungstest für den Beruf. Und dann kommt der Zusatztest für weitere Laufbahnen. Und dann ist allerhöchste Zeit für den Magentest und Lebertest und Bluttest. Liebe Freunde, ohne Test läuft überhaupt nichts mehr. Der Test prüft die Qualität und deckt den Blupf auf. Aber haben Sie eigentlich gewusst, dass auch Ihr Glaube testbar ist? Haben Sie gewusst, dass es auch eine Möglichkeit gibt, bei Ihrem Glauben Schein vom Sein zu unterscheiden? Haben Sie gewusst, dass auch hier der Bluff klargelegt werden kann? Es könnte nämlich sein, dass Sie gar keinen richtigen Glauben haben, sondern nur ein frommes Gefühl, das beim ersten Sturm davonschwebt wie ein dürres Blatt draußen auf der Wiese. Es könnte nämlich sein, dass Sie gar keinen echten, stabilen Glauben haben, sondern nur ein frommer Gedanke, der sich bei der ersten ätzenden Erfahrung in nichts auflöst. Es könnte ja sein, dass Sie gar keinen echten Glauben haben, sondern nur eine anerzogene, fromme Tradition, die die Tragfähigkeit null hat, wenn die Belastungen des Lebens kommen. Oh, dass ich einen Glauben hätte, hat Katharina Booth, die Mutter der Heilsarmee, gesagt, die plötzlich am Krebs operiert werden musste, die daraufhin nicht mehr zu Kräften kam und nur noch im Sessel am Kamin saß, wie sie fast bitter sagte, oh, dass ich einen Glauben hätte. Sie besah sie nicht. Ein Glauben hätte, der durch alle Tiefen hindurch ginge, durch alle Tiefen gegen das Warum des Teufels und der unbeirrt durch das dunkelste Golgatha marschierte. Weil sie und ich auch so einen Glauben brauchte. Auch solch einen Glauben brauchen. Einer, der durch alle Tiefen gehen kann. Einer, der durchs dunkelste Golgatha mich hindurchträgt. Weil dem so ist, weil wir alle diesen unzerstörbaren, unzerreißbaren Glauben brauchen, deshalb kommt der Test. So wie bei Paulus, der eben gleich zu Beginn davon in nicht ganz durchsichtigen Worten redet. Glaube im Test, so könnte man fast es thematisieren. Und ich frage 3-mal nach, nämlich, wo wird denn getestet? Wo? Und wie wird denn getestet? Und die 3. Frage, wozu wird denn getestet? Aber lassen Sie uns zu diesem ersten Kreis zurückkehren, nämlich, wo wird denn bei Paulus getestet? Wo? Klar, wer Paulus und seine Vita, seine Geschichte kennt, der sagt sicher in Lystra. In Lystra, da lebte ein behinderter Mensch Und damals gab es keine Pflegeversicherung, gab es keine Sozialversicherung, keine Sozialhilfe. Es blieb dort gar nichts anderes übrig, als jene Leute an die Straße zu setzen, hinzukarren, dann eine umgestülpte Mütze vor sie hinzulegen und dort mussten sie warten, bis jemand kommt, der ihnen einen Almosen zusteckt. Und so, der von Jugend auf überhaupt sein Geld nicht verdienen konnte, der saß an der Straße und wartete auf einen guten Menschen, der ihm eine Münze zusteckt. Und dann kam Paulus vorbei. Er sah dieses Bündel Mensch. Er rührte ihm das Herz. Und dann zog er nicht den Geldbeutel, weil er auch gar keinen großen hatte, sondern er sagte, Mann, steh auf und geh. Und im selben Augenblick rappelte sich dieser Mann zusammen, stand auf und marschierte. Was für eine Heilungskraft! Was für eine Heilungsmacht! Was für ein Glaube! Testnote 1! Sehr gut! Aber Paulus wird nicht in Lystra getestet. Aber dann ganz sicher in Philippi. Dort, wir wissen es, lebte doch jene Modefachfrau Lydia in ihrer Modeboutique. Und am Sabbat schloss sie ihren Laden ab, machte ihn dicht und ging hinaus zu den wenigen Frauen, die dort zum Frauenkreis oder zur Bibelstunde oder zum Gottesdienst zusammenkamen, um am Flüsschen Gangitas dort auf Gottes Wort zu hören. Es war wahrscheinlich der erste Gottesdienst im Grünen überhaupt. Und dort war eines Tages ja Besuch gekommen, nämlich der Reisemissionar Paulus. Er hatte sich bis zu diesem Häuflein durchgeschlagen. Und dort predigte er. Und während er predigte und während er das Wort verkündigte, geschah das, was wir uns eigentlich alle wünschen und wofür wir beten und bitten und ringen. Nämlich, der Herr tat ihr das Herz auf. Der Herr tat ihr das Herz auf, so, dass sie mitten unter diesem Wort plötzlich den Gekreuzigten erkannte, der vor Jahren gestorben war und auch für ihre Sünd mitgestorben war. Diese Lydia sah eine Hand, die sie ausstreckte, sie durch das Leben zu führen und zu begleiten. Darum geht es, dass wir nicht nur mit Ohren hören, dass wir nicht nur mit unseren Sinnen dabei sind, sondern dass uns das Herz aufgeht über diesem Evangelium. Bei Paulus geschah es. Deshalb, was für eine Predigtkraft, was für eine Predigtmacht, was für ein Glaube. Testnote vorzüglich. Aber Paulus wird nicht in Philippi getestet, aber dann ganz sicher in Athen, dort auf dem Areopag. Dort trafen sich die ganz großen Geister. In Amerika nennt man sie die Eierköpfe, die gescheitesten Typen. Dort die Florettfechter des Geistes überhaupt. Und dort lieferten sie ihre Wortgefechte. Und Paulus mischte sich ein und focht mit. Und wir müssen fragen, was für eine Geisteskraft, was für eine Geistesmacht, was für ein Glaube. Testnote hervorragend. Aber dieser Paulus wird nicht in Athen getestet, sondern erst in Ephesus. Als er dorthin kam, auf einmal standen Menschen auf, hetzten die Leute gegen ihn auf. Sie nahmen ihn fest, schleppten ihn vor den Kadhi und der machte kurzen Prozess und verurteilte ihn zum Tode in der Arena. Ein schlimmeres Todesurteil gab es nicht. Und dann schleppten sie ihn durch die Stadt, schleppten ihn und stießen hinein in die Arena. Und dort stand er, Mutterseelen allein, inmitten eines blutrünstigen Mobs, inmitten von hungrigen Löwen, inmitten der tödlichen Gefahr. Bedrückt, bedrängt, gequetscht, gequält. Das ist der Tod, wusste er. Aber nein, das ist der Test. Keiner wird auf den Höhen des Lebens getestet, sondern in den Tiefen. Keiner wird in den Freuden seines Lebens getestet, sondern im Leiden. Keiner wird auf der Starbühne seines Lebens getestet, sondern in der Arena. Liebe Freunde, auch wenn uns hier im Landstrich keine Arenen gebaut sind, auch wenn wir heute nicht zum Tode durch die Löwen verurteilt werden, auch wenn wir ein solches schlimmes Schicksal nicht erleiden müssen, die Todesgefahr ist für viele vorhanden. Bedrückt von unglaublichen Sorgen. Ich möchte nicht jetzt durch die Reihen fragen. Bedrängt von unheimlichen Problemen. Ich möchte diese Probleme in diesem Saal nicht hier vorne auf dem Tisch haben. Gequält von Depressionen. Gequetscht von Dingen, die einem den Atem nehmen. Und wie viele sind's, auch bei jungen Leuten, wie viele sind's, die sagen, das ist der Tod, der auf mich zukommt. Und die Bibel sagt, das ist der Test, Freunde. Das ist der Test. Auch wenn uns heute manch Begeisterter weismachen will, der Glaube nehme alle Probleme. Auch wenn uns heute manch Begeisterter weismachen will, der Glaube heile jede Krankheit. Auch wenn uns manch Begeisterter heute weismachen will, der Glaube vertreibe jede Dunkelheit. Der Heilige Geist sagt uns durch Paulus, der Glaube führt nicht aus der Arena hinaus, sondern der Glaube führt in die Arena hinein. Wer in der Arena sitzt, ist kein Beweis gegen, sondern ein Beweis für den Glauben. Leicht fällt das keinem. Selbst Jesus ist es nicht leicht gefallen. Er wurde in die Arena geführt, auf Golgatha, Mutterseelen allein, stand er dort. Und dann hat er gebeten, Herr, gib, dass dieser Kelch an mir vorübergehe. Und dieser Kelch ist nicht an ihm vorübergegangen. Jesus, Gott hat ihm das zugemutet. So wie bei Paulus später, krank war er, sehr krank. Und er hat gebeten, Herr, mach mich gesund. Und Gott hat ihn nicht gesund gemacht. Und er hat gebeten, dann ein zweites Mal, Herr, lass mich doch wieder meinen Dienst aufnehmen. Und er konnte seinen Dienst nicht mehr richtig aufnehmen. Er sagte, Herr, jetzt kann ich nicht mehr rein. Drittes Mal, Herr, jetzt musst du mich stark machen. Und Gott hat ihn nicht stark gemacht. Bis zu seinem Lebensende war er ein schwacher Mann, der die Arena kannte. Gott hat das Jesus zugemutet. Und er mutet das jedem Nachfolger zu. Liebe Freunde, nehmen Sie es nicht so leicht. Überlegen Sie, wenn uns heute gesagt wird, das Leben des Christen sei vom Heiligen Geist ein so erfülltes, dass man nur Lob und Dank singen könne. Der Glaube führt hinein in die Arena. Dort wird der Glaube getestet. Und wenn Sie an diesem Nachmittag sich in der Arena befinden, dann befinden Sie sich nicht fern von Gott, sondern dann befinden Sie sich in seinem Test. Aber das Zweite, wie wird denn getestet? Wie? So wie bei Paulus. Gehen Sie mit mir in solch eine Arena und dort steht er. Und nach menschlichem Ermessen weiß er auch, dass es nur noch Minuten dauern kann, bis er sein Leben aushaucht. Und schauen wir auf ihn, wohin blickt er jetzt? Wohin schaut er jetzt? Wenn er zurückschaut, dann sieht er nur einen verschlossenen Ausgang. Eine Flucht nach hinten gibt es nicht. Wenn er nach vorne schaut, sieht er nur jenen furchtbar schreienden und kröhlenden Mob. Die wollen jetzt Blut sehen. Und wenn er seitwärts schaut, dann sieht er nur diese Bestien, die jetzt ihren Hunger stillen wollen. Und wenn er in sich hineinschaut, dann sieht er nur eigene Verzagtheit. Ich hielt's für beschlossene Sache, sagt er. Wohin Paulus auch schaut, er sieht nur das eine, nämlich das Ende. Aber in diesem Augenblick, liebe Freunde, schaut er dorthin, nämlich dorthin, wo in jener Arena immer noch der Weg frei ist. Nicht rückwärts, nicht vorwärts, nicht seitwärts, nicht in sich hinein, sondern in jeder Arena bleibt der Weg nach oben offen. Und deshalb schaut er hinauf. Und in diesem Augenblick sieht er nicht irgendeinen Gott auf himmlischem Balkone, der sich freut an diesem Todesspiel seiner Leute und unbelastet zusieht, sondern er sieht und hört doch hinein in jenes Gespräch, das damals zwischen Vater und Sohn abgelaufen ist. Der Vater sagt zu seinem Sohn, du, siehst du jene Menschen in der Arena? Siehst du diese Menschen in ihrem Kampf? Siehst du diese Menschen in ihrer unendlichen Verzagtheit? Du, willst du zu ihm gehen? Willst du hinuntergehen? Willst du das tun? Und dann war Stille. Himmel und Erde halten den Atem an. Und in diese Stille hinein sagt der Sohn zum Vater, Vater, ja, von Herzensgrund. Ich will's machen. Und dann legt der Sohn die Königskrone ab. Und dann gibt er den Zepter aus der Hand. Und dann legt er den Königsmantel zur Seite. Und dann geht er. Und dann geht er hinunter in der Arena. Und dort machen sie kurzen Prozess. Er wird zur Strecke gebracht. Dieser Jesus stirbt. Das ist der Tod. Aber nicht das Ende. Am dritten Tage wird dieser Jesus auferweckt. Und dann steht er und sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und dieser Paulus sieht das und weiß, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er wird mich von den Toten auferwecken. Er gibt Kraft zu dieser Pflicht. Dies ist meine Zuversicht. Und in diesem Augenblick weiß er, ob ich jetzt noch einmal zurückkehre in die irdische Heimat oder ob ich schon heimkehren darf in die ewige Heimat. Egal, wo ich auch stehe. Ich stehe in diesem Augenblick auf alle Fälle auf der Seite des Siegers. Liebe Freunde, in der Arena werden Augen getestet. Und ich frage Sie, in Ihrer persönlichen Not, warum schauen Sie eigentlich immer wieder zurück? Als ob es hinter Ihnen, vielleicht sogar in der Vergangenheit, einen Ausgang gäbe. Man spricht von früher und wie schön das alles gewesen sei, damals, als man jung war oder die Mutter noch lebte oder als man noch einen starken Glauben hätte. Der Blick zurück bringt nichts. Warum schauen Sie immer wieder nach vorne? Sie sehen doch nur Menschen, die Ihnen nie Hilfe geben werden. Wer sich auf Menschen verlässt, ist verlassen. Warum schauen Sie eigentlich seitwärts, als ob von dort irgendeine Hilfe kommen könnte? Warum schauen Sie in sich hinein, als ob vielleicht doch noch ein Stückchen Optimismus wäre, das einen durchtragen könnte? Warum schauen Sie in sich hinein, so wie viele heute sagen, in uns ist sogar ein Gott, der uns helfen könnte, wenn wir ihn nur recht verehren. In jedem schlummert diese göttliche Gestalt. Was für eine Irrlehre, was für ein Unsinn, wohin wir auch schauen. Wir sehen im Grunde nur das Nichts. Aber in jeder Arena, in Ihrem persönlichen Schicksal, jetzt in dieser Ihrer heutigen Lebenssituation, bleibt immer ein Weg offen. Und das ist der Weg nach oben. Und dort Dort müssen sie hinaufschauen. Dort können sie auch wieder den erkennen, der seinen Sohn, der seinen Apostel herausgerissen hat und der heute wieder herausreißen kann, weil er dieselbe Kraft und dieselbe Macht auch heute noch hat. Keine Macht ist mächtiger als Gottes Allmacht, wissen Sie. Keine Macht ist mächtiger als Gottes Allmacht. Und auch wenn wir keine so wunderbare Bewahrung erfahren wie Paulus, der auf uns unbekannte Weise noch einmal freikam und seinen Dienst fortsetzen konnte. Auch wenn wir keine so wunderbare Bewahrung erfahren wie Dostojewski, dieser russische Schriftsteller, der im Jahre 1849 in einem furchtbaren Spiel in der Festung St. Peter Paul vor die Gewehre des Erschießungskommandos gestellt wurde, um erschossen zu werden und nach langen, quälenden Minuten ihm verkündigt wurde, dass er zu lebenslanger Haft begnadigt worden sei. Auch wenn wir keine solche Bewahrung erfahren, wie viele, die von solchen wunderbaren Bewahrungen berichten können, auch wenn sie das alles nicht erfahren, Befreiung erfahren sie allemal. Jesus lässt sich seine Beute nicht entwinden. Jesus lässt sie nicht im Maul der Löwen. Jesus lässt sie nicht. Nein, Jesus lässt sie nicht. Ob in der Arena der Familienspannung oder ob in der Arena der Berufskonflikte, in der Arena der Prüfungen des Abiturs oder ob in der Arena der Altersbeschwerden, ja, sogar ob in der Arena der Todeskrankheit. Es heißt, auf ihn hoffen wir, er werde uns hinfort erretten. Und sie werden einmal mit mir bekennen müssen, er hat mich gerettet, er hat mich durchgerettet. Gott hat es alles wohl gemacht und alles, alles, alles recht gemacht. Gebt unserem Gott die Ehre. Ohne diesen Test kein Glaube. Aber nur noch kurz, wozu wird getestet? Ich habe nicht Medizin studiert und weiß auch nicht viel aus der Medizin. Ich bin froh, dass ich nicht Mediziner geworden bin. Jede Spritze, die ich hätte geben müssen, wäre einer Morddrohung gleichgekommen. Ich habe Theologie studiert, aber eines weiß ich aus der Medizin. Oder ein weniges, und das ist die sogenannte Morrow'sche Probe. Und bei der Morrow'schen Probe, da wird Tuberkulin auf die Brust gerieben und an der Reaktion kann man ablesen, ob die Lunge gesund ist und frei von Tuberkeln. Verstehen Sie? Dieser Text ist etwas Ähnliches. Dieser Text wird uns hingerieben, damit auch etwas herauskomme. An der Reaktion ist abzulesen, ob unser Glaube gesund, kräftig und durchsetzbar ist. Bei jenem jungen Mann, der durch einen Verkehrsunfall sein Bein verloren hat und der so in die Arena kam, bei dem ist Hoffnung herausgekommen. Hoffnung auf den Gott, der nicht zuschanden werden lässt. Und bei jener Frau, die eine Gehirntumoroperation über sich ergehen lassen musste und so in die Arena kam, bei der ist Danksag, bei der ist Zuversicht herausgekommen. Zuversicht, dass dieser Gott ihr weiterhilft. Und bei jenem alten Mann, der schließlich ins Pflegeheim gebracht werden musste und so Angst davor hatte, der so die Arena kennenlernte, bei dem ist schließlich doch Trost herausgekommen. Trost und Zuversicht und Hoffnung, dass Gott es recht machen wird. Liebe Freunde, das alles ist nicht schlecht. Und wohl dem, der auf diesen Test mit Zuversicht, Hoffnung und Trost reagiert. Aber es soll noch etwas viel Größeres rauskommen. Es soll noch etwas viel Gewaltigeres herauskommen. Es soll noch etwas viel Atemberaubendes herauskommen. Nämlich, dass viel Dank dargebracht wird. Dank ist die beste Reaktion. Wer sich heute am Boden befindet und meine, ins Bodenlose stürzen zu müssen, und Gott dankt, der hat einen festen Glauben. Wer heute meint, die nächsten Schritte nicht mehr übernehmen zu können, weil sich so viele Probleme zusammengeballt haben, und Gott dankt, der hat einen festen Glauben. Und der, bei dem sich so viel Schmerzen angehäuft haben und der meint, sie nicht mehr tragen zu können, und Gott dankt, der hat einen festen Glauben. So wie Paul Gerhardt, der Liederdichter im 17. Jahrhundert, der erste Liedermacher der Kirche eigentlich, der richtige überhaupt. Und er hatte Schwierigkeiten mit dem Kurfürsten in Berlin, wurde aus dem Amt gekickt und landete in Lübben und dort in der Arena. Er wusste nicht, wie er seine Familien ernähren sollte. Er wusste nicht, wie es weitergeht. Der Horizont war dunkel. Und wissen Sie, in dieser seiner Arena stand er nicht. Und dann sang er keine Klagelieder. Und dann sang er keine Bittgesänge. Er rief nicht, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Dieser Paul Gerhardt, der stand und sang, sollt ich meinem Gott nicht singen, sollt ich ihm nicht dankbar sein. Denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er es mit mir meint. Können Sie es nachsingen? Wollen Sie es nicht nachsingen? Und ich frage Sie, müssen Sie es nicht nachsingen in Ihrer Situation? Sollt ich meinem Gott nicht singen? Sollte ich ihm nicht dankbar sein? Wenn Sie es singen können, dann haben Sie einen festen Glauben. Amen. Wir beten. Lieber Vater, wir sehen nicht über diese Ränder hinaus. Um uns ist es oft genug dunkel. Und dann ist unser Glaube so schwach und klein und ärmlich und erbärmlich, dass wir uns direkt selber schämen. So richte du an diesem Nachmittag unseren Blick auf, hinauf zu dir, der du doch gekommen bist, um uns zu retten. Herr, so ergreife du auch uns und reiße uns durch alles hindurch. Und Herr, gib uns den Dank auf die Lippen. Amen.